Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Malte Hennig am Mikrofon. Schön, dass Sie mit dabei sind. Eine Frage begleitet die politische Arbeit der Bundesregierung. Für viele zurzeit wie so ein Grundrauschen. Hält sie noch, die Koalition von SPD, Grünen und FDP bis zur Bundestagswahl im September nächstes Jahr? Wohl zu oft haben sich die Koalitionspartnerinnen in den vergangenen Monaten nicht immer ganz einig gezeigt bei ihren Vorhaben. Und darum rauscht eben für einige eine gewisse Unsicherheit mit bei den gemeinsamen Vorhaben der Bundesregierung, die sie noch vorhaben. Für die Koalitionsparteien richtet sich wohl auch deswegen aber der Blick mitunter schon weiter nach vorne auf die kommende Bundestagswahl. Die SPD ist aus der letzten als stärkste Kraft hervorgegangen. Sie stellt den Bundeskanzler und will das, nach eigenem Bekunden, auch nach der nächsten. Heute und morgen trifft sich der Parteivorstand der SPD zur Klausur. Dort soll der Kurs für den kommenden Wahlkampf abgesteckt werden. Eine Beschlussvorlage, die gibt es schon. Darin finden sich Ausführungen zu Punkten wie Investitionsanreize, Energiekosten, Steuerentlastungen, Mindestlohn und E-Mobilität. Und vor allem hat sich die SPD offenbar auf ihre Hauptkonkurrentin und ihren Hauptkonkurrenten bei der kommenden Bundestagswahl festgelegt, die CDU und Friedrich Merz. Es werde ein Bundestagswahlkampf, der zwischen der SPD und der CDU stattfinde. So hat es der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil heute deutlich gemacht, wie auch Stefan Detjen berichtet.
Für die SPD gibt es keine CDU mehr. Wie ausradiert die Erinnerung, dass die Sozialdemokraten 12 Jahre lang mit einer Partei namens CDU regierten. Das ist für die Geschichtsbücher. Heute gibt es nur noch die Merz-CDU.
Es geht um die Frage, wir oder die Merz-CDU.
Gibt der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil zu Beginn der 2-tägigen Klausur des Parteivorstands am Nachmittag den Ton an, der ab jetzt den Bundestagswahlkampf prägen wird.
Dass diese Merz-CDU so, glaube ich, alles verkörpert, für das ich nicht stehe.
Hatte nach dem überraschenden Rücktritt von Kevin Kühnert zu Beginn der Woche auch der neue SPD-Generalsekretär Matthias Miersch die Sprachregelung übernommen. Miersch soll im Wahlkampf die rhetorischen Spitzen setzen, Klingbeil behält als Vorsitzender die Fäden bei der Leitung des Wahlkampfes und der strategischen Aufstellung in der Hand.
Wir wollen gewinnen,
sagt Klingbeil und fügt, damit klar ist, worum es geht, hinzu.
Unser Ziel ist, dass in 12 Monaten bei der Bundestagswahl die SPD als stärkste Kraft vom Platz geht, dass wir weiter den Bundeskanzler stellen.
Bester Wahlkampfhelfer dabei ist aus Sicht der SPD der Kanzlerkandidat der Union. Friedrich Merz ist für die SPD der perfekte Gegner. Bis zur Wahl wird er gnadenlos als Wiedergänger einer neoliberalen Ideologie, als Mann des Großkapitals markiert werden. Das soll die Sozialdemokraten als Arbeitnehmerpartei zusammenschweißen, von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig aus Mecklenburg-Vorpommern bis zum Vorsitzenden des marktwirtschaftlich orientierten Seeheimer Kreises, Dirk Wiese.
Wir gerade als Sozialdemokraten, wir müssen an die denken, die jeden Tag hart arbeiten, die morgens aufstehen, zur Produktion fahren, alleinerziehend arbeiten. Arbeit muss belohnt werden.
Wir müssen uns wieder mehr fokussieren als SPD auf die arbeitende Mitte, ich würde es sogar die berufstätige Familie nennen.
Auf ihrer 2-tägigen Klausur des Parteivorstandes will die SPD heute und morgen auch die programmatische Grundlage für den Wahlkampf legen. Am ersten Abend soll ein 6-seitiges Grundsatzpapier verabschiedet werden. Der Titel fasst die Schwerpunkte zusammen: Wirtschaft ankurbeln, Arbeitsplätze sichern, Beschäftigte entlasten. Unter anderem werden Steuererhöhungen für die, Zitat, allerhöchsten Einkommen, um eine Steuerentlastung für den Großteil der Menschen zu finanzieren, gefordert. Der Mindestlohn soll schrittweise auf 15 Euro steigen. Zudem fordert die SPD staatliche Hilfen für die Wirtschaft, eine neue E-Auto-Prämie, steuerliche Vergünstigungen als Investitionsanreize für Unternehmen und den seit langem umstrittenen Industriestrompreis. Die Sozialdemokraten stellen sich damit auf einen Wahlkampf ein, der von einer sich verschlechternden Wirtschaftslage geprägt sein wird. Diskussionen um Werksschließungen und Entlassungen beim Volkswagen-Konzern werden nur als Vorboten kommender Entwicklungen gedeutet. Der Wahlkampf könnte damit, das ist jedenfalls die Hoffnung, mehr von einer klassischen Gegenüberstellung traditioneller wirtschafts- und sozialpolitischer Vorstellungen als von den Themen Migration, Sicherheit und Ukraine bestimmt werden. Offen bleibt auch an diesem Wochenende, ob die Ampelkoalition bis zum regulären Wahltermin am 28. September nächsten Jahres durchhält. Die nächsten Wochen im Bundestag mit den Beratungen von Renten-, Sicherheits- und Migrationsgesetzen sowie der Haushaltsberatung Mitte November werden entscheidend dafür sein. Auch die Sozialdemokraten aber bereiten sich jetzt personell und programmatisch darauf vor, schneller in einen Wahlkampf starten zu können.
Berichten zufolge rückt das israelische Militär im Norden des Gazastreifens wieder verstärkt vor. Mehrere Menschen sollen dort in den vergangenen Tagen getötet worden sein. Auch im Libanon und aus dem Libanon gehen die Angriffe offenbar weiter. Israel hat in den vergangenen Tagen mehrfach Raketenbeschuss aus dem Libanon gemeldet. Bei einem Angriff auf die israelische Stadt Binyamina sind heute nach Angaben von Rettungsdiensten über 60 Menschen, zum Teil schwer verletzt worden. Die Hisbollah hat die Attacke für sich reklamiert. Im Libanon fliegt das israelische Militär weiter Bombardements und auch am Boden greifen Truppen an. Jüngste Meldungen berichten von über 50 Toten. Bei den Kämpfen sind in den vergangenen Tagen auch Soldaten der UN-Blauhelm-Mission im Libanon beschossen worden. International hat es daran Kritik gegeben. Israel gibt jetzt an, dass die Hisbollah-Miliz die UN-Mission als Deckung missbrauche und fordert einen Abzug der UN-Truppen aus der Kampfzone. Mehr dazu von Bettina Meyer.
Israels Premier Netanyahu wandte sich in einer Videobotschaft direkt an UN-Generalsekretär Guterres. Es ist an der Zeit, dass ihr die UN-Beobachtermission UNIFIL aus den Hochburgen der Hisbollah-Miliz und aus der Kampfzone entfernen. Unsere Armee hatte darum mehrmals gebeten. Mehrmals wurde abgelehnt, sodass die Hisbollah-Terroristen nun menschliche Schutzschilde haben. Netanyahu fügte hinzu, die Hisbollah habe die UNIFIL-Soldaten in Geiseln verwandelt. Dies gefährde ihr Leben und das der israelischen Soldaten. Israel werde alles daran setzen, weiteren Schaden zu vermeiden, so der Premier, der gleichzeitig einigen europäischen Ländern vorwarf, Druck an der falschen Stelle auszuüben. Statt Israel zu kritisieren, sollten sie die Hisbollah kritisieren, dass sie die Friedensmission als Schutzschild nutzt. So Netanyahu. Auch Israels Verteidigungsminister Gallant hatte in einem Gespräch mit dem US-Verteidigungsministerium gesagt, die Hisbollah-Terrormiliz nutze die UN-Friedensmission als Deckung für Terroraktivitäten. Auch ein ehemaliges Mitglied des israelischen Sicherheitskabinetts und Oppositionspolitiker Benny Gantz verteidigte das Vorgehen der israelischen Truppen im Libanon. Die Hisbollah sei wie Krebs, der sich ausgebreitet hat im Libanon. Es ist an der Zeit, sich um ihn zu kümmern, so Gantz weiter. Unterdessen wirft die UN-Blauhelm-Mission UNIFIL, die seit 1978 über die Sicherheit im Südlibanon wacht, Israel weitere Angriffe gegen ihre Posten im Libanon vor. Unter anderem soll ein israelischer Panzer durch ein Haupttor gefahren sein.
In der Ukraine gehen die Angriffe des russischen Militärs in vielen Teilen des Landes unvermindert weiter. Berichten zufolge greift Russland fast jede Nacht in verschiedenen Regionen der Ukraine mit Raketen und Drohnen aus der Luft an. Im Osten des Landes rücken russische Truppen entlang der Frontlinie immer weiter vor. Bei seinen Besuchen in Paris, London und Berlin hat der ukrainische Präsident Selenskyj in den vergangenen Tagen erneut um Unterstützung für sein Land gebeten und mehr Waffenlieferungen gefordert. Diese Forderungen hat er jetzt noch einmal bekräftigt. Rebecca Barth berichtet.
Die Lage in der Ukraine spitzt sich weiter zu. Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten habe das russische Militär die Ukraine allein in dieser Woche mit etwa 900 sogenannten Gleitbomben angegriffen. Die Bomben mit massiver Zerstörungskraft werden zunehmend gegen Städte wie Sumy, Kharkiv und Saporizhia eingesetzt. Die Ukraine kann sie nicht abwehren und fordert deshalb von seinen westlichen Partnern die Erlaubnis, mit weitreichenden Waffen Flugfelder und Kampfflugzeuge in Russland angreifen zu dürfen. Gemeinsame Schritte seien erforderlich, sagte Präsident Selenskyj am Abend in seiner Videobotschaft. Die Front braucht mehr Unterstützung. Wenn wir davon sprechen, der Ukraine größere Langstreckenfähigkeiten und mehr Nachschub für unsere Streitkräfte zu geben, dann geht es nicht nur um militärische Ausrüstung. Es geht darum, den Druck auf den Aggressor zu erhöhen, sodass er größer ist als das, was Russland verkraften kann. Vor allem im Osten des Landes steht die ukrainische Armee unter Druck. Aber auch in der russischen Region Kursk musste sich die Ukraine offenbar aus einigen Dörfern zurückziehen. Am Sonntag wurden Bilder veröffentlicht, die angeblich die Exekution von 9 ukrainischen Kriegsgefangenen in der Region Kursk zeigen sollen. Der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte Lubinets wandte sich an die UN und das Komitee des Internationalen Roten Kreuzes. Solche Verbrechen dürften nicht ungestraft bleiben, betonte Lubinets.
Am Freitag hat die Bundesregierung die Beratungen zu ihrem sogenannten Sicherheitspaket abgeschlossen. Messerverbote, Leistungskürzungen für Ausreisepflichtige, mehr Polizeibefugnisse. Das sind Stichworte zum Inhalt des Vorhabens. Laut Berichten gehen die Maßnahmen zum Teil aber nicht mehr so weit wie ursprünglich geplant. Kritik an den konkreten Planungen hat es aus der Opposition gegeben. Und auch der Deutsche Richterbund kritisiert jetzt Maßnahmen im Sicherheitspaket der Bundesregierung. Ronald Lessig hat weitere Einzelheiten.
Mit den nun verabredeten Messerverboten und neuen Befugnissen für die Polizei werde für die innere Sicherheit nicht viel gewonnen, kritisiert der Richterbund. Auf eine Neuregelung zum Speichern von IP-Adressen, die bei der Kriminalitätsbekämpfung wirklich hilfreich wäre, habe sich die Ampel nicht verständigen können. Zudem blockiere die FDP den richtigen Vorschlag von SPD und Grünen, jetzt gemeinsam mit den Ländern in besser aufgestellte Sicherheitsbehörden und Gerichte zu investieren. Finanzminister Lindner von den Liberalen sollte, so Rebehn, endlich den Fuß von der Bremse nehmen und den Weg für ein Bund-Länder-Investitionspaket freimachen. Die drei Ampelfraktionen hatten sich nach dem islamistischen Anschlag von Solingen auf das sogenannte Sicherheitspaket verständigt. Es soll in der nächsten Woche in den Bundestag kommen.
Und Bundesinnenministerin Faeser hat den Inhalt des von der Bundesregierung geplanten Sicherheitspaketes gegen Kritik verteidigt. Lissi Kaufmann.
Das Paket sei sehr weitreichend, sagte Innenministerin Faeser im ARD-Bericht aus Berlin. Die SPD-Politikerin verteidigte die Ausnahmen, die das veränderte Paket jetzt vorsieht, und zwar für Ausreisepflichtige, für deren Asylantrag ein anderes EU-Land zuständig ist. Diese Ausnahmen betreffen Schwangere.
Ich glaube, da wird niemand etwas dagegen haben, dass die vulnerable Gruppe, man ist besonders empfindlich, gerade gesundheitlich, wenn man eine Schwangerschaft hat, dass die dort ausgenommen sind. Ich glaube, das ist wirklich eine kleine, wirklich Kleinstgruppe. Das nimmt nicht die Schärfe dieses Gesetzes.
Faeser machte klar, dass es jetzt darum gehe, die Maßnahmen umzusetzen. Und das heißt auch, Gespräche führen mit anderen EU-Staaten.
Ich muss die Länder, die nicht gerade sehr mitwirkungswillig sind, im Moment noch wie Italien, Griechenland derzeit zu bewegen, viel mehr zurückzunehmen, wenn Menschen dorthin ausreisepflichtig sind.
In Sachen Abschiebungen nach Afghanistan sagte die Innenministerin, dass gerade eine Liste mit schweren Straftätern und Gefährdern erarbeitet werde. Mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sei man außerdem in Kontakt, um zu erarbeiten, ob und in welche Teile von Syrien abgeschoben werden könnte.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund feiert heute sein 75-jähriges Bestehen. Unter anderem Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz haben gratuliert. Philipp Eckstein.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagte bei der Festveranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes laut Redemanuskript: Unser Land braucht auch in Zukunft einen starken DGB, der sich Menschenfeindlichkeit und Gewalt entschieden entgegenstellt. Und Steinmeier betonte: Deutschland brauche auch einen DGB, der realistische Wege aufzeige, wie der Umbau zu einer klimaneutralen und zunehmend digitalen Wirtschaft gelingen könne, und zwar sozial gerecht. In seiner wöchentlichen Videobotschaft Kanzler Kompakt gratulierte auch Olaf Scholz dem DGB.
Happy Birthday von hier aus.
Auch Scholz betonte die Bedeutung von Gewerkschaften und ihre Erfolge. Zum Beispiel die 5-Tage-Woche, der 8-Stunden-Tag, bezahlter Urlaub oder die betriebliche Mitbestimmung.
Vieles davon scheint uns selbstverständlich. Aber das alles würde es gar nicht geben ohne Gewerkschaften.
Und Scholz machte deutlich: Er ist für eine schrittweise Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 15 Euro. Der Kanzler kündigte zudem an, er kämpfe dafür, dass wieder mehr Menschen nach Tarif bezahlt werden. Aufträge des Bundes sollten nur noch an Unternehmen gehen, die nach Tarif zahlen. Das dazu geplante sogenannte Tariftreuegesetz ist allerdings innerhalb der Ampelkoalition umstritten. Vor allem die FDP hat Vorbehalte.
Wegen dem Hurricane im Südosten der USA hatte US-Präsident Biden seine geplante Reise nach Deutschland abgesagt. Eigentlich wollte er am Donnerstag kommen und unter anderem in Ramstein an einem Treffen zum Krieg in der Ukraine teilnehmen. Jetzt wird berichtet, dass Joe Biden seine Reise nach Berlin Ende kommender Woche nachholen wird. Und wenn Joe Biden dann kommende Woche in Deutschland ist, könnte das eine seiner letzten Besuche in Berlin als US-Präsident sein. Denn Anfang November wird in den USA ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt. Und Joe Biden wird es nicht werden. Der Ausgang der Wahl wird auf jeden Fall international von vielen mit Spannung erwartet. In Deutschland unter anderem auch von Automobilherstellern. Die produzieren nämlich auch in Mexiko, dem Nachbarland der USA. Und der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl könnte Auswirkungen auf diesen Standort haben. Donald Trump zum Beispiel hat im Wahlkampf mit Autozöllen auf Importe aus Mexiko gedroht. Anne Demmer berichtet.
You'll hear the plan. I want German car companies to become American car companies. I want them to build their plants here.
Ich möchte, dass deutsche Autofirmen zu amerikanischen Autofirmen werden. Ich möchte, dass sie ihre Werke hier bauen, kündigte Donald Trump vor wenigen Wochen bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Georgia an. Er drohte mit massiven Strafzöllen und die einzige Möglichkeit, diese Abgaben zu vermeiden, würde darin bestehen, dass ein Autohersteller die Autos in den USA baut. Eine Drohung, die deutsche Autobauer in Mexiko die bevorstehende US-Wahl durchaus mit Anspannung erwarten lässt. Mexiko ist der wichtigste Investitionsstandort der deutschen Wirtschaft in Lateinamerika. In den letzten 15 Jahren hat sich die Unternehmenszahl der hier ansässigen deutschen Unternehmen sogar verdoppelt. Inzwischen sind es rund 2100. Unter anderem haben auch die großen deutschen Autobauerwerke in Mexiko, VW, BMW, Mercedes und Audi. Das Unternehmen kündigte erst kürzlich neue Investitionen im Bereich der Elektromobilität an. Mexiko sei attraktiv für deutsche Firmen, betont auch der Geschäftsführer der deutsch-mexikanischen Industrie- und Handelskammer, Johannes Hauser.
Insbesondere mit dem Fokus auf den Export in die Partnerländer, mit denen Mexiko Freihandelsabkommen abgeschlossen hat über die letzten Jahrzehnte. Und da ist natürlich insbesondere das Abkommen mit den USA und Kanada von Relevanz. Mexiko teilt 3200 Kilometer Grenze mit den USA. 80% der gesamten Exporte Mexikos gehen in die USA.
Die deutschen Hersteller haben in ihren Werken im letzten Jahr mit 716.000 Pkw einen neuen Fertigungsrekord erzielt, wie ein Sprecher des Verbandes der Automobilindustrie im Interview mit der Welt jüngst erklärte. Neben den großen Herstellern haben sich in Mexiko auch hunderte Zulieferer etabliert. Für die Fertigung der Autos gehen einzelne Komponenten teils mehrmals über die Grenze, bis ein Fahrzeug in den USA oder Mexiko vom Band läuft. Das Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko, T-MEC, macht es möglich. Ein Abkommen, das Trump während seiner ersten Amtszeit als Präsident sogar selbst ausgehandelt hat. Trumps Vision einer Reindustrialisierung der USA könnte, wenn sie umgesetzt wird, bedrohlich für deutsche Autobauer werden, die eigentlich keinen Grund zum Klagen hatten. Anders als in Deutschland war in Mexiko von Stellenabbau keine Rede. Doch ganz so ernst müsse man Trumps Drohungen nicht nehmen, meint Hauser. Zum einen würde etwa die Erhebung von höheren US-Einfuhrzöllen für Fahrzeuge aus Mexiko einen Bruch des Freihandelsabkommens bedeuten. Abgesehen davon würde die Inflation steigen. Und selbst wenn ein Unternehmen gewillt wäre, sich in den USA niederzulassen, so wie es Trump vorschwebt, könnte die Personalfrage ein Problem werden. Genau wie in Deutschland gäbe es in den USA einen massiven Facharbeitermangel.
Denn wir stellen heute schon fest, dass also hier im Land ansässige deutsche Unternehmen ihren Schwesterfirmen in den USA Personal ausleihen müssen, um da Lücken zu füllen. Das zeigt ja schon, bis zu welchem Punkt das auch an Dramatik gewonnen hat in den USA.
Am 5. November wird in den USA gewählt. Kamala Harris oder Donald Trump? Am Ende würden beide Kandidaten eine Herausforderung für den internationalen Markt, erklärt der mexikanische Wirtschaftsanalyst José Roberto Solano von der Finanzgruppe Monex. Mit Harris würde es möglicherweise eine größere Handelskooperation geben und das Thema der ausländischen Direktinvestitionen einfacher vorankommen. Allerdings räumt sie in ihrer Agenda der Frage der Sicherheit und dem Umfeld, in dem sich das Land in Bezug auf den Handel befindet, Priorität ein. Ich glaube, mit Harris wäre es etwas einfacher, aber es gibt auch einige Herausforderungen. Auch der aktuelle Präsident Joe Biden hat am Ende den Protektionismus von Trump fortgesetzt und auf America First gesetzt. Das würde bei beiden Kandidaten wohl ebenfalls das Motto bleiben.
Seit Monaten verbreitet sich in der Demokratischen Republik Kongo das Mpox-Virus. Immer wieder hatten Hilfsorganisationen an die internationale Gemeinschaft appelliert, Impfstoffe gegen das Virus in das Land zu liefern. Seit rund einer Woche läuft jetzt eine Impfkampagne. Karin Bensch berichtet.
Das Impfzentrum ist ein Pavillon unter freiem Himmel. Hier werden Spritzen aufgezogen, Oberarme freigemacht. Dann wird geimpft gegen Mpox. Zuerst sind Mitarbeiter von Krankenhäusern dran. Die erste, die hier eine Impfung erhalten hat, ist die Ärztin Janine Mohavi. Ich habe wirklich dringend auf diese Impfung gewartet. Ich bin ständig in Kontakt mit den Kranken. Und hier in der Region gibt es jeden Tag neue Fälle. Janine Mohavi arbeitet in der Stadt Goma, im Osten der Demokratischen Republik Kongo. Hier ist die Situation am schlimmsten. Denn hier toben seit langem Kämpfe zwischen der kongolesischen Armee und Rebellen. Es geht um Macht und um Bodenschätze, vor allem um Gold. Menschen werden vertrieben, landen in Flüchtlingscamps. Dort verbreitet sich das Virus Mpox besonders stark, denn dort leben viele Menschen eng zusammen, meist unter schlechten Bedingungen. Ein weiteres Problem, die illegale Bergbauindustrie der Goldminen und die sich dort ansiedelnde Prostitution. Im Ostkongo wird seit einer Woche gegen die gefährliche Viruserkrankung Mpox geimpft. Rund 265.000 Impfdosen sind da, von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union. Eigentlich hätte die Impfkampagne schon viel früher starten sollen. Doch bei der Auslieferung der Impfdosen innerhalb des Landes gab es logistische Probleme. Bashir Mboji von der Weltgesundheitsorganisation WHO ist froh, dass es nun losgegangen ist. Die Botschaft ist, die Impfung ist sicher. Der Impfstoff wirkt, die Impfung hilft im Kampf gegen Mpox. Wir haben zunächst die Zielgruppen ausgesucht, die die Impfungen am nötigsten brauchen. Seit Anfang des Jahres gibt es in der Demokratischen Republik Kongo mehr als 30.000 Mpox-Fälle, so das Gesundheitsministerium. Fast 1.000 Menschen starben. Die meisten von ihnen waren Kinder unter 15 Jahren. Das Virus verursacht Fieber, Muskelschmerzen und Pocken auf der Haut. Es wird übertragen durch Tröpfcheninfektionen, Wunden oder Körperflüssigkeiten wie Speichel. Aber auch durch enge, längere Haut-zu-Haut-Kontakte, zum Beispiel beim Kuscheln oder beim Sex. Erstmals war das Virus vor fast 70 Jahren bei Laboraffen in Dänemark nachgewiesen worden. Die Erkrankung war deshalb lange unter dem Namen Affenpocken bekannt. Die Impfungen, die nun begonnen haben, sind erst der Anfang. Mit ihnen allein kann Mpox in der Demokratischen Republik Kongo nicht besiegt werden. Millionen weitere Dosen wurden bereits zugesagt. Die Menschen im Osten der Demokratischen Republik Kongo warten darauf.
Und zum Abschluss der Sendung jetzt noch die Presseschau. Zusammengestellt von Sonja Helmke, vorgetragen von Thomas Pelzer.
Viele Zeitungen ziehen eine Bilanz des CSU-Parteitags in Augsburg, bei dem auch der CDU-Vorsitzende Merz gesprochen hat. Die Frankfurter Rundschau schreibt: Söder hat Merz vergleichsweise kampflos die Kanzlerkandidatur überlassen und ihm wortreich seine Unterstützung versichert. Zu 100% könnten sich Merz und die CDU im Wahlkampf auf ihn verlassen, beteuerte Söder auf dem Parteitag wieder und wieder. Allerdings muss man bei der Loyalität wohl eine Einschränkung machen. Das Kommando haben will Söder bei der ganzen Angelegenheit schon. So hat er nun vorgegeben, wie die Wahlkampagne der Union aussehen soll. Die Grünen sind der Hauptgegner, die Migrationspolitik soll das Schwerpunktthema werden. Aus Sicht der Rheinzeitung aus Koblenz zeigt sich echte Geschlossenheit erst, wenn es heikel wird. Und in diese Phase wird auch die Union rutschen. Dann kommt es vor allem auf einen an, auf CSU-Chef Söder. Seine Zuneigung zu Merz könnte schnell erkalten, wenn der Kanzlerkandidat ins Straucheln gerät und die Töpfe der Macht auch für die CSU wieder etwas in die Ferne rücken. Die Nürnberger Nachrichten resümieren: Söder schiebt seine CSU wieder deutlich nach rechts. Merz dagegen sucht die bürgerliche Mitte. Auch wenn Söder beteuert, er stehe hinter Merz, die Konfliktlinien für die nächsten Monate sind erkennbar. Der unionsinterne Kampf um die bundespolitische Deutungshoheit hat begonnen. Die Süddeutsche Zeitung geht näher auf die Rede von Merz an. Dass der CDU-Vorsitzende auf dem Parteitag kein detailliertes Programm zur Steuer-, Energie-, Gesundheits- und sonst noch Politik präsentiert hat, ist ein wohlfeiler Vorwurf. Man weiß noch nicht, was die CDU im Detail will. Wenn Merz nicht nur einen CSU-Parteitag, sondern auch die Arbeitnehmer und die Wähler insgesamt überzeugen will, wird er das dringend ändern müssen. Das Strategiepapier der SPD ist Thema in der Märkischen Oder-Zeitung aus dem brandenburgischen Frankfurt. Für die Rentensicherheit will die SPD weiterhin kämpfen, aber die Pflege wird nicht einmal erwähnt. Auch nicht die steigenden Krankenkassenbeiträge. Am mangelnden Platz in dem 6-Seiten-Papier kann es nicht gelegen haben. Wenn es um die Förderung der E-Mobilität geht, wird es sehr detailliert. Und wenn die marode Infrastruktur beklagt wird, fragt man sich, wer eigentlich in diesem Land seit 1998 mit nur einer Unterbrechung regiert. Die Mediengruppe Bayern meint, die Genossen setzten alles auf die Erneuerung des Wirtschaftsprofils. Die Probleme lösen will die SPD mit viel Geld, ob für die Einkommenssteuerreform oder eine E-Auto-Prämie. Wie das finanziert werden soll, außer durch eine Lockerung der Schuldenbremse, lässt die Partei unbeantwortet. Zu einer seriösen Wirtschaftspolitik gehört das jedoch dazu.
Das war die Presseschau bis hierhin. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und auch fürs Weiterhören.